Lass uns zusammen beten. Geliebter Jesus, ganz bewusst richten wir als unseren Blick auf dich und unsere Gedanken, die sich so schnell auch ablenken lassen, sie sollen sich bei dir sammeln. Unser Herz, wir halten es dir hin. Unser Herz steht dir weit offen. Komm, füll es mit deinem Frieden, mit deiner Ruhe. Bitte sprich zu uns. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass es deine ist. Danke, dass du sie liebst. Danke, dass du für deine Gemeinde alles gegeben hast. Und dieser Ausdruck von Liebe deinerseits gipfelt am Kreuz von Golgatha, wo du blutrünstig ermordet wurdest, am Kreuz gestorben, du unseren Platz eingenommen hast und du am dritten Tag auferstanden bist. Und dadurch hast du den Weg frei gemacht, den Weg zum Vater und den Weg in die Ewigkeit, zu einer ewigen Gemeinschaft mit dir. Und danke, dass wir in deinen Augen nicht einfach nur irgendwelche Mitarbeiter oder Nummern sind, sondern du sagst in deinem Wort, dass wir zu deinem Haus und zu deiner Familie gehören. Du hast uns adoptiert, rufst uns beim Namen und wir dürfen deine Söhne und deine Töchter sein. Was für eine Freude. Ich bete, Jesus, dass du heute zu uns redest. Durch dein Wort, durch den Lobpreis, durch Begegnung. Bitte hilf mir beim Predigen, dass ich das sage, was dir auf dem Herzen liegt. Hilf uns alle beim Zuhören und vor allem beim Umsetzen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Echt eine Freude, euch zu sehen. Das neue Jahr ist schon etwas fortgeschritten, aber dennoch fühlt es sich für mich heute so an, als würde es irgendwie heute losgehen. Und ich hoffe, dass du gut in dieses neue Jahr gestartet bist. Ich weiß nicht, ob du einen leichten Start hingelegt hast, ob alles schon richtig läuft oder ob es mit Herausforderungen losgeht, ob dir aufgefallen ist, dass die Probleme vom letzten Jahr auch dieses Jahr noch da sind. Ich habe echt Freude und Erwartung für dieses Jahr. Ich glaube, Gott hat Großartiges vorbereitet, auch wenn wir Probleme mitnehmen. Aber das, was er vorbereitet hat, das wollen wir echt mitnehmen. Wir wollen davon nichts liegen lassen. Und ich hatte heute Morgen Liv und ich, meine Zweijährige und ich, wir sind ein bisschen früher aufgestanden und wir haben zusammen gebetet, auch für den Gottesdienst heute. Wir haben zusammen für euch gebetet. Sie war so neben mir gekniet in unserem Büro. Und dann sagt sie so zu mir, während im Gebet, sagt sie, Papa, bringt Jesus heute Geschenke mit? Ich dachte, ja. Ey, du hast mehr kapiert als wir. Als wir Erwachsene. Jesus bringt heute Geschenke mit. Und dann habe ich sie gefragt, und was macht man, wenn Jesus Geschenke mitbringt? Und dann hat sie gesagt, schnappen und auspacken. Das waren ihre Worte. Ey, und das wünsche ich mir echt für dieses Jahr, dass wir von dem, was Gott vorbereitet hat, dass wir nichts liegen lassen, sondern dass wir schnappen und auspacken. Und wir hatten echt auch schon finde ich einen tollen Start in dieses Jahr durch den Allianz-Gottesdienst letzte Woche. Wer von euch war am Start? Das sind zu wenige, aber cool für alle, die da waren. Ey, es war mega inspirierend. So ein Volldampf-Schweizer war da, der echt gezeigt hat, was in so einem kleinen Kaff passieren kann. Ich habe gedacht, ey, das muss in Durlach doch auch funktionieren. Das hat mir echt Hunger gemacht. Und dann hatten wir letzte Woche unseren ersten Bibelabend am Mittwoch. Es waren gut 50 Leute da und das freut mich riesig. Ey, weil ich sehe, ihr habt Hunger nach dem Wort Gottes und da tiefer reinzugehen. Und ja, und was mich auch mega gefreut hat, es waren nicht nur Leute da, so die irgendwie neu im Glauben stehen, sondern da waren Theologiestudenten und ehemalige Bibelschüler und Karl und Opa Franz, die seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind. Ey, und das liebe ich. Älter. Ey, aber trotzdem so hungrig nach dem Wort Gottes. Und unser Herz ist echt das aus dieser Gemeinde, dass wir eine Armee von reifen Christen sind, die Jesus kennen, die voll Heiligen Geistes sind und die in seinem Wort verwurzelt sind. Und als Agape fahren wir einen Jesuskurs. Ich hoffe sehr, dass dir das schon aufgefallen ist. Unsere Vision ist Jesus, die bleibt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Jesus stets vor Augen hat, die sein Kommen erwartet und die zur Ehre seines Namens lebt. Und das steht fest, das ist die Überschrift und das wird nicht ausradiert. Und das Coole ist auch, dass so das letzte Kapitel unserer Geschichte als Gemeinde, das ist auch schon geschrieben. Weißt du das? Das letzte Kapitel steht schon fest. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit und Kraft und er holt seine Braut zu sich. Er ist Sieger, das ist der Ausgang. Wie cool ist es, in einer, Teil von einer Geschichte zu sein, wo du genau weißt, sie wird ein Happy End haben. Das entspannt dich doch auf der Reise, oder? Das hilft doch, wenn man so durch Höhen und Tiefen unterwegs ist, so zu wissen, okay, es ist jetzt vielleicht so der dramaturgische Höhepunkt dieser Geschichte, aber am Ende hat Jesus das Ding im Griff. Hey, und bis dahin wollen wir so viele Menschen wie möglich mitnehmen, weil Jesus auch heute noch rettet und befreit und heilt. Und was gibt es Schöneres, als mit ihm unterwegs zu sein? Und als Agape sind wir ein kleiner Teil dieser großen Geschichte unseres großen Gottes. Und ich empfinde, und da möchte ich uns heute mit hineinnehmen, dass wir als Gemeinde ein neues Kapitel aufschlagen. Und es ist ein Kapitel mit Drama und Herausforderung und Herzschmerz. Willkommen im Leben. Aber es ist auch ein Kapitel voller Hoffnung und voller Freude und voller Kraft. Und ich möchte dieses Kapitel heute mit zwei Begriffen überschreiben. Einfach, dass ihr so ein bisschen einen Fahrplan habt. Heute so ein bisschen so einen Überblick geben und nächste Woche gehen wir da tiefer rein. Da gehen wir ein bisschen in die Details, in konkrete Schritte. Und diese zwei Begriffe, von denen ich meine, dass Gott sie mir aufs Herz gelegt hat, auch für heute Morgen, die heißen Herrlichkeit und Ernte. Herrlichkeit und Ernte. Und ich will in den nächsten Minuten diese Begriffe etwas ausmalen, dass du dir darunter etwas vorstellen kannst. Lass uns gleich auf die nächste Folie gehen und da bleiben wir dann. 2. Chronik 7, Vers 2. Das ist, nachdem das Volk Israel den Tempel aufgebaut hat und Salomo ihn eröffnet. Da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Und Jesus selbst sagt über Ernte in Johannes 4, Vers 35, sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, da beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Herrlichkeit und Ernte. Damit möchte ich dieses neue Kapitel überschreiben und lass uns mal in diesen ersten Begriff eintauchen, Herrlichkeit. Es geht, die Herrlichkeit Gottes geht immer einher mit der Gegenwart Gottes. Und wahrscheinlich hast du schon gehört, dass Gott allgegenwärtig ist. Das ist eine seiner Eigenschaften. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht sein kann. sonst wäre er nicht Gott. Er ist allgegenwärtig, er ist überall. Alles hat seinen Bestand in ihm. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus die ganze Schöpfung zusammenhält. Gott ist überall, er durchdringt alles. Und davon rede ich hier nicht. Sondern es gibt eine, ich will fast schon sagen, eine besondere Form der Gegenwart Gottes. Und ich rede nicht davon, Gott ist schon da, so Gott ist ja überall. Sondern ich spreche davon, wenn Gott den Raum betritt. Wenn sich seine Gegenwart lagert, wenn seine Gegenwart spürbar wird, wenn sie sichtbar wird, wenn da eine Dichte ist von Gott selbst, wenn da ein Übermaß ist an seiner Güte. Und weißt du, wenn du merkst, dass Gott selbst den Raum betritt und du ihm begegnest, dann verschwinden alle hohlen Gedanken. Du denkst nicht über das Mittagessen nach, sondern du staunst nur über die Größe und über die Schönheit Gottes. Dir verschlägt es den Atem. Wenn Gott den Raum betritt, dann ist da ein Friede, der alle Vernunft übersteigt. Eine Freude, die völlig ist. Da ist Freiheit, da ist Kraft, da ist Weisheit und Zufriedenheit. Da ist aber auch Ehrfurcht, ein heiliger Respekt, da ist Schuld, Überführung, weil du merkst, wenn Gott in seiner Heiligkeit da ist, du merkst, wie fehlerbehaftet und eigentlich hoffnungslos wir sind. Das wird dir bewusst in der Gegenwart Gottes. Und du staunst über die Gnade Gottes, dass wir uns ihm überhaupt nahen dürfen. Und da ist unendliche Liebe. Das ist ein Geschmack aus seiner Herrlichkeit. Und ich empfinde, und das wurde auch durch ein oder andere prophetische Worte auch in den letzten Wochen bestätigt, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde eine Einladung ausspricht. Eine Einladung ausspricht, dass er uns mehr von sich selbst anvertraut. Wenn wir bereit dafür sind, wenn wir das wollen und wenn wir gut damit umgehen können. Wisst ihr, das Wertvollste, was Gott mir anvertraut hat, das ist meine Familie. Das ist kein Gegenstand oder etwas, sondern das ist meine Familie. Und vor ein paar Wochen, da war es so, dass unsere Zweijährige, die Liv, die mit der ich auch schon angefangen habe. Eigentlich sollte sie heute predigen. Dass sie so zum ersten Mal zu Freunden von uns gegangen ist. Alleine. Und zwar zu Marv und Lori. Und es war so, sie war davor schon hin und wie, also sie war davor schon oft natürlich bei den Großeltern. Und meistens war halt Taya mit dabei. Aber das war so das erste Mal, dass sie nicht bei meinen Eltern oder bei Ines Eltern war, sondern bei Freunden von uns. Und das war für Ines und mich schon irgendwie so ein Moment, wo wir gedacht haben, krass, unsere Zweijährige wird irgendwie groß so. Und ich muss euch aber auch ehrlich sagen, dass ich echt so Freude hatte, zu sehen, wie sie abgeholt wird, wie sie sich an der Tür von uns verabschiedet und voll Freude mitgeht. Weil sie Marv und Lori kennt. Weil sie lieb hat. Und ich habe mir keine Sorgen gemacht. Weil ich genau weiß, Marv und Lori, ich kenne sie. Ich vertraue ihnen blind. Ich weiß, dass sie meine Tochter lieben. Ich weiß, dass sie sie wertschätzen. Ich weiß, dass sie verantwortungsvoll sind. Ich weiß, dass sie gut mit ihr umgehen werden. Ich weiß, dass sie sicher ist bei ihnen. Deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich würde meine Liv nicht jedem hier anvertrauen. Ich bin da sogar sehr, sehr zurückhaltend. Vielleicht auch aufgrund von meiner polizeilichen Vergangenheit, weil du da einige Geschichten gesehen und gehört hast. Ich bin da sehr vorsichtig. Sie ist das Wertvollste, was Gott mir anvertraut hat. Und ich vertraue sie mit Sicherheit nicht jedem an. Wem vertraut Gott seine Herrlichkeit an? Dem, der am wenigsten bietet? Dem, der am lautesten schreit? Er wirft die Perlen nicht vor die Säue. Und das Wertvollste, was Gott zu geben hat, ist er selbst. Und das ist das Schönste und Kostbarste überhaupt. Und er vertraut sich dem an, der ihn fürchtet, der ihn wertschätzt, der ihm in Demut begegnet, der ihn um jeden Preis will und der in ungeteiltem Herzen gut damit umgeht. Jesus hat zu Maria und Martha gesagt, kurz bevor er ihren Bruder von den Toten auferweckt hat: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du mir vertraust, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und ich glaube, dass wir als Gemeinde die Herrlichkeit Gottes schmecken und erleben werden, wenn wir bereit dafür sind, wenn wir das wollen und wenn wir gut damit umgehen. Das ist eine Einladung, die der Geist Gottes ausspricht. Und verstehe mich nicht falsch, es geht mir nicht um ein schönes Gefühl im Gottesdienst. Es geht mir nicht um irgendeine Erfahrung, sondern es geht mir darum, dass Jesus selbst in unserer Mitte ist. Es geht mir darum, dass Menschen Teil dieser Familie werden und dass sie sagen: Ey Gott, ich kannte dich vom Hörensagen, aber heute haben meine Augen dich gesehen. Es geht mir darum, und das ist, wir reden von der Gegenwart Gottes, das klingt oft so kryptisch. Die Gegenwart Gottes bedeutet, Jesus ist hier. Das ist die Gegenwart Gottes. Es geht mir um ihn. Und ich glaube, dass da noch so viel mehr ist, als wir uns vorstellen können. Ich habe letzte so eine alberne Geschichte gelesen von so einem kleinen Frosch. Und dieser Frosch ist aufgewachsen in einem Brunnen. In einem sehr tiefen Brunnen, wo unten so eine Pfütze an Wasser war. Und er lebte dort mit seiner Familie und er freute sich, weil er dachte, das ist alles Wasser der ganzen Welt um ihn, weil er nichts anderes kannte. Und er hat seine Spritzpistole gefüllt und hatte Spaß da in diesem Brunnen. Und irgendwann, als er älter wurde, erhebte er sein Haupt und sah, dass da oben ja irgendwie Licht ist und eine Öffnung ist. Und er wurde mutig und er kletterte aus dem Brunnen raus und dann kam er in einen Teich. Und dann staunte er und hat verstanden: Ey, Moment mal, dieser kleine Brunnen, in dem ich war, wo ich dachte, das ist alles. Das ist ja gar nicht alles. Und er badete in diesem Teich und er freute sich und dann hüpfte er weiter und dann kam er zu einem Fluss. Und dann hat er gemerkt: Moment mal, dieser Teich ist doch auch nicht alles. Ist ja so viel größer, so viel schöner, so viel wilder irgendwie auch. Und dann kam er irgendwann zu dem Ozean. Ich weiß nicht, wie Frösche in Salzwasser unterwegs sind, aber es ist nur eine Geschichte. Und ich will dir durch diese Geschichte sagen, das, was du und ich von der Herrlichkeit Gottes geschmeckt haben, ist wie eine Pfütze in einem Brunnen in Relation zu dem, was Gott bereithält und wer Gott ist. Lasst uns unsere alte Vorstellung auch hinter uns lassen und darauf vertrauen, dass wir einen Gott haben, der mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erträumen können. Epheser 3. Und der zweite Begriff ist Ernte. Jesus selbst sagt, dass die Ernte reif ist. Und klar, so, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt und das hat vor 20 Jahren auch schon gestimmt. Aber meine Beobachtung ist, es geht los. Wisst ihr, ich hatte letzt so einen, sie sind heute nicht da, deswegen erzähle ich es euch. Ich hatte letzt so einen Moment, wo ich gepredigt hatte und ich euch erzählt habe mit vollem Herzen, dass ich dafür bete und dafür träume und davon träume, dass meine Nachbarn und meine Freunde Jesus begegnen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und währenddessen ich predigte, habe ich etwas gemerkt, was fast dafür gesorgt hat, dass ich anfangen musste zu weinen während meiner eigenen Predigt. Weil ein Nachbar von mir und ein Freund von mir aus der Schulzeit hier waren, währenddessen ich sprach. Und wie oft haben wir sie schon eingeladen? Und dann, während dieser Predigt, sind plötzlich beide da und einer der beiden steht sogar beim Bekehrungsaufruf auf. Ich dachte, ist das dein Ernst? So, es funktioniert, das Evangelium von Jesus. Nicht nur bei anderen, sondern auch in meinem Umfeld. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, so, das sind nur kleine Schritte, aber es geht los. Die Ernte ist reif. Unsere Gesellschaft ist in einer Uferlosigkeit, wo alles möglich ist, aber eine Uferlosigkeit führt nicht zur Freiheit, sondern sie führt zur Panik. Stell dir vor, du fliegst über den Atlantik und jemand lässt dich unterwegs raus. Und dann bist du im Atlantik. Hunderte Kilometer Wasser, soweit das Auge reicht. Freiheit, Halleluja! Ist das Freiheit für dich? Das ist Todesangst. So sieht's aus. Unsere Gesellschaft sehnt sich nach einem Rahmen, sie sehnt sich nach Orientierung, sie sehnt sich nach Halt. Was für eine Antwort finden wir im Evangelium von Jesus, der Fels ist, auf dem wir stehen. Die Ernte ist reif. Auch die Zeugnisse vor 2 Wochen. Uli hat auch erzählt, wie es in ihrem Freundeskreis losgeht, wie lange sie gebetet hat. Freunde, es geht los. Die Ernte ist reif. Und die Antwort darauf, wir werden erleben, wie viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, auch durch diese Gemeinde. Nicht nur durch diese Gemeinde, aber auch durch diese Gemeinde. Und die Antwort darauf wird nicht einfach ein weiterer Gottesdienst sein und ein neuer Termin für den Alpha-Kurs. Die Antwort darauf sind Nachfolger von Jesus. Hört mir gut zu. Die Antwort darauf sind Nachfolger von Jesus, die aufhören, Jüngerschaft auf Programme zu reduzieren und anfangen, ihre Häuser zu öffnen, ihren Mund aufzumachen und ihr Leben zu teilen. Jüngerschaft wird nicht wegdelegiert, sondern Jüngerschaft ist eigentlich der einzige Auftrag, den wir als Kirche haben. Und der gilt nicht für ein Team, sondern der gilt für jeden, der Jesus nachfolgt. Die Antwort auf diese Ernte sind Nachfolger von Jesus, die bereit sind, auf dem Erntefeld zu arbeiten. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind weniger. Zuschauer haben wir genug. Kommentatoren haben wir auch genug. Analysten haben wir auch genug. Wir brauchen Arbeiter. Deshalb sagt Jesus, dass wir genau für die beten sollen. Und Gott wird neue Arbeiter hinzurufen, aber ich glaube, es werden auch viele Zuschauer zu Arbeiter werden. Herrlichkeit und Ernte. Und ich sage euch ehrlich, als diese Begriffe in mein Herz fielen, dann auf der einen Seite war ich so aufgeregt, wo ich gedacht habe, so, Gott, wo führt das alles hin? Und auf der anderen Seite hat es mich irgendwie auch entspannt, weil wir beides nicht machen können. Das ist nicht unser Job. Wenn du das versuchen würdest, wäre es echt peinlich. Herrlichkeit und Ernte ist etwas, was Gott macht. Das ist Gnade pur. Wir haben beides nicht verdient. Und das ist auch das Schöne an Gnade, dass du sie nicht verdienen kannst, sondern einfach geschenkt bekommst. Und was macht man mit Geschenken? Schnappen und auspacken. So sieht's aus. Und natürlich spielen wir auch einen Part, aber das ist, und das will ich, dass wir das verstehen, das ist kein Automatismus im Sinne von, wir machen unsere Hausaufgaben, gehen in 5-Punkte-Plan und dann geschieht das alles. Nein, wir machen unsere Hausaufgaben und wir sind fleißig und wir arbeiten und wir geben unser Bestes. Und dann vertrauen wir auf die Gnade Gottes, dass er seine Herrlichkeit offenbart und dass wir die Ernte einholen dürfen. Das ist Gnade pur. Es werden Menschen fragen, was mit dieser Gemeinde passiert ist. Und wisst ihr, was die Antwort darauf sein wird? Die Antwort wird sein, es ist Gnade pur. Es ist Gnade allein. Die Menschen werden fragen, was hier geschehen ist. Und die Antwort wird nicht sein, Es gab irgendwie ein tolles Lobpreisteam oder einen guten Prediger oder ein neues Family-Team. Die Antwort wird sein, keine Ahnung. Es muss Gnade sein. Wie Gott aus diesen Waschlappen was machen konnte, es muss Gnade sein. Herrlichkeit und Ernte. Und Ernte. Oder sollen wir oder machen? Herrlichkeit oder Ernte. Was meint ihr? Weil wir hören ja immer wieder, als Gemeinde muss man sich ja fokussieren. Du kannst ja nicht so in alle Richtungen gehen, oder? Herrlichkeit oder Ernte. Entweder wir drehen uns um die Gegenwart Gottes oder wir führen Menschen zu Christus, aber doch nicht. Es muss beides sein. Es muss beides sein. Eine Gemeinde, die sich nur um die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes dreht und die Menschen aus den Augen verliert, die verfehlt ihren Auftrag und bringt keine Frucht. Und eine Gemeinde, die sich nur um die Errettung von Menschen dreht und die Herrlichkeit Gottes aus den Augen verliert, ist kraftlos und bald tot. Es muss sich um beides drehen. Die Bibel dreht sich um beides. Es geht um die Ehre unseres Gottes und die Rettung von Menschen zur Ehre unseres Gottes. Das ist der Kreislauf, in dem wir sind. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist Herrlichkeit und Ernte. Und ich möchte dich an etwas erinnern. Ganz einfach. Was ist das größte Gebot? Gott zu lieben. Und welches Gebot ist genauso wichtig? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Nicht entweder oder, sondern Gott lieben und Menschen lieben. Sobald du eines dieser beiden Gebote vernachlässigst, trittst du automatisch auch das andere mit Füßen. Und deshalb will ich sagen, und ich spreche so aus, als wär's schon da. Die Agape ist eine Familie, auf der die Herrlichkeit Gottes ruht. Und die Agape ist eine Familie, in der Menschen Jesus begegnen, ihm nachfolgen, ihn kennen und ihn bekannt machen. Wir sind eine Kirche, die Gott liebt und eine Kirche, die Menschen liebt. Und Liebe ist der Motor und das Band, das uns zusammenhält. Überall wird die Liebe erkalten. Das sagt Jesus, wird am Ende der Zeit geschehen. Und ich sage hier nicht. Okay, was ist unser Part? Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt für dich. Und nächste Woche gehen wir da gemeinsam rein. Aber ich möchte uns einen sehr konkreten Schritt schon vorstellen. Und zwar der Schritt, dass wir ab dem 8. Februar, das ist in 3 Wochen, ab dem 8. Februar werden wir mit einem zweiten Gottesdienst starten. Und ich will dich mit hineinnehmen, weil das ist, wisst ihr, für manche ist das, aber für andere ist das, oh. Das ist Fakt. Und deswegen, lass mich dich kurz mit hineinnehmen. Nicht, dass du danach auch hu bist, aber einfach, dass du verstehst. So was der Grund dafür ist. Diese Frage bewegt uns als Leiterschaft schon seit Monaten und es sind auch einige von euch auf uns zugekommen und haben gesagt, auch dass es zu eng wird und auch im Gebetsteam, du betest für Leute und direkt neben dir sitzt jemand, der eigentlich zuhören kann. Ich weiß oft von Leuten, ich weiß von einer Person, wir sollen nicht übertreiben, dass sie nicht mehr kommt, weil es ihr zu eng ist. Und vielleicht geht es auch anderen so. Das ist das eine. Und zum anderen will ich aber auch, dass ihr wisst, dass uns diese Entscheidung überhaupt nicht leicht gefallen ist. Weil es immer auch ein Risiko mit sich bringt. Und wir haben uns diese Fragen, wir haben sie durchbuchstabiert. was passiert, wenn wir einen zweiten Gottesdienst starten? Werden wir zu zwei Gemeinden? Ist das für unsere Leute nicht auch zu anstrengend? Es ist eh irgendwie so viel los im Leben und dann geht es ja, du brauchst ja Leute, um zwei Gottesdienste zu machen. Die machen sie ja nicht von alleine. Und also diese Dinge sind uns bewusst und wir haben echt auch bewusst mit dem Leiterforum, das sind die Teamleiter und die Kleingruppenleiter und die Gemeindeleitung, darüber gesprochen und darüber abgewogen. Und obwohl das Leiterforum und die Teams auch gesagt haben, wir sind dabei, hat es echt noch ein Weilchen gedauert, weil wir auch als Ältestenteam gesagt haben, okay, die Gemeinde ist dabei, das ist cool, aber irgendwie wollen wir auch noch grünes Licht vom Himmel haben. Und es ist dann diese Geschichte aus dem Alten Testament. Da ist Elisa, ein Prophet Gottes, unterwegs. Er kommt zu einer armen Witwe nach Hause und er fragt sie so, was hast du im Haus? Weil das war eine Hungersnot und alles war sehr knapp. Und sie sagt, ich habe einen Krug voll Öl. Und dann sagt Elisa zu ihr, hol weitere Gefäße. Und diese Frau hört, im Glauben holt sie weitere Gefäße von ihren Nachbarn sogar. Und sie hält sie dem Propheten hin und er gießt dieses Öl aus. Und das Interessante ist, dass das Öl nicht leer geht, sondern mit diesem einen Krug voll Öl macht Elisa in der Kraft Gottes alle Gefäße voll bis zum letzten Gefäß. Und erst als das letzte Gefäß voll war, hat das Öl aufgehört. Und wir empfinden, dass Gott durch diese alte Geschichte zu uns gesprochen hat und dass dieser Gottesdienst, dieser zweite Gottesdienst wie ein Gefäß ist, dass wir Gott hinhalten im Glauben und dass er das füllen wird. Bin ich mir hundertprozentig sicher? Bin ich nicht. Aber Freunde, das ist Glaube. Glaube bedeutet Risiko. Und deswegen gehen wir diesen Schritt und wir haben gesagt, okay, wir empfinden, wir haben Rückhalt von der Leiterschaft, die Teams sind mit dabei, wir empfinden, da könnte Gott gesprochen haben, ihr merkt, wie vorsichtig ich bin. Nicht so spricht der Herr. Vielleicht liegen wir auch falsch. Aber wir empfinden, da könnte Gott gesprochen haben und wir probieren es aus. Wir probieren es aus, ob Gott drin ist. Ab dem 8.2. Fakten. Ab dem 8. Februar starten wir zwei Gottesdienste. Einer um 9.30 Uhr und einer um 11.30 Uhr. Der um 9.30 Uhr wird um 11 Uhr fertig sein. Wir werden auch den Predigern sagen, dass sie nur eine halbe Stunde predigen sollen im ersten Gottesdienst. Ich werde sie ihnen ausrichten, dass sie das machen. Und wir legen diese Gottesdienste bewusst hintereinander, dass wir zwischen den beiden Gottesdiensten Raum für Begegnung haben. Und ich möchte dich einladen, dass du, wenn du in den zweiten Gottesdienst kommst, dass du nicht erst um 11.30 Uhr kommst, sondern schon um 11. Und dass du mit deinen Geschwistern vom ersten Gottesdienst Kaffee trinken kannst. Und was auch immer es noch als Snack geben wird. Lass uns darauf achten, da auch zusammen zu bleiben. Kaffeebetrieb wird es ab 11 Uhr geben. Den Kids-Bereich, also Schäfchen und Kindergottesdienst und Bibelentdecker, wird es erstmal nur im ersten Gottesdienst geben. Der Übertragungsraum wird natürlich durchgehend offen sein für die Eltern. Und wir machen das als Experiment bis zu den Sommerferien und dann evaluieren wir. Für unsere internationalen Geschwister. Ihr müsst das übersetzen, ich fange jetzt nicht an, auf Russisch zu reden oder auf Englisch. Ich habe es so im Kopf, dass die russische Übersetzung im ersten Gottesdienst stattfinden wird und die englische und französische im zweiten, bei Bedarf auch im ersten. Also da leben wir einfach in der Lage und schauen, wie sich das Ganze einspielt. Und wir machen das als Experiment bis zu den Sommerferien. Und vor den Sommerferien stellen wir uns als Leitung zusammen. Wir gucken uns übrigens auch die Zahlen an, wie sich das entwickelt, weil Zahlen lügen nicht, unsere Gefühle manchmal schon. Und dann schauen wir einfach, ob wir das weitermachen oder ob wir es lassen. Ist das ein Plan? Gut. Und worauf ich persönlich mich auch sehr freue, ist, wir werden mehr Platz haben. Auch für Reaktionszeit, für die Agape Family Lounge. Vielleicht hast du dich vorhin gefragt, ja, wo kommt denn da die Sofa-Ecke hin? So, wir werden wieder mehr Raum haben. Und das wollen wir echt, wir wollen Raum schaffen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihm begegnen. Und dass sie in der Agape eine Familie finden, in der sie gesund werden. Das ist unser Auftrag. Wir schätzen Familie und dieses Geschenk wollen wir anderen auch nicht vorenthalten. Und gleichzeitig ist Gemeinde mehr als nur Sonntag. Und das ist eine Frage, die stellen wir uns schon ganz bewusst. Was für ein, wie können wir für Klebstoff sorgen, um die Gemeinde zusammenzuhalten? Und das eine ist, lasst uns den Raum der Begegnung, der auch sonntags da ist, lasst uns den nutzen. Lasst uns gemeinsame Aktionen machen und daran dabei sein, wie jetzt Agape Manf oder sonstiges. Lasst uns die Mittwochabende auch nutzen. Jeden Mittwochabend kommen wir hier zusammen zum Gebet oder zum Bibelstudium. Sei dabei. Wir werden ab diesem Jahr auch Agape Family Nights starten, so Familienabende, wo die Gemeinde zusammenkommt. Aber wichtiger als alles, was organisiert ist, das ist Kultur, wie wir das miteinander leben. Wichtiger als alles ist, dass du sagst, okay, ich bin mit dabei. Ich will Gastfreundschaft leben. Ich rufe Leute an. Ich versuche, verbunden zu bleiben. Ich bete für sie. Ich besuche sie. Ich beschenke sie. Ich liebe sie. Und da darf ich euch mal kurz loben? Ist erlaubt? Ja? Ines und ich haben schon recht häufig Besuch. Und was mich fast schon verwundert, ist, dass wenn wir Menschen einladen, die recht neu in der Agape sind, dass echt viele davon berichten, wenn dich das nicht betrifft, dann darfst du zu mir kommen, dann lade ich dich ein. Dass echt viele berichten, wie herzlich sie aufgenommen wurden und wie sie merken, dass es etwas Generationsübergreifendes hier ist, wo irgendwie Leute auch nicht am Rand stehen, sondern sie diese, das berichten sehr viele, dass echt diese Liebe, die uns verbindet, dass die Menschen das schmecken und merken. Und ich höre manchmal diese Berichte und ich denke mir, ist das die Agape-Gemeinde, die wir beide kennen? Oder redest du von Agape-Gemeinde irgendwo anders? Das seid ihr. Und da fühle ich euch Danke sagen. Ey, macht weiter so. Und wenn es in Richtung zweiter Gottesdienst geht, erst recht. Lasst uns, ey, das Ding auch zusammenhalten. Das ist die Liebe Gottes, die uns verbindet. Und Liebe sieht immer nach etwas aus. Liebe wird immer aktiv. Und das ist so entscheidend. Und damit lande ich, das Team kann sich auf den Weg machen. Wisst ihr, wir leben in so einer individualistischen Gesellschaft, wo jeder nach sich selbst schaut. Und dieses Denken, in dem wir alle drin sind, ob wir es wollen oder nicht, das ist der Bibel eigentlich fremd. Wenn die Bibel über Gemeinde spricht, dann ist es ein Leib und viele Glieder. Es ist ein Tempel und lebendige Steine. Es ist eine Familie und viele Menschen. Und ich glaube, dass Gott mit seiner Herrlichkeit nicht einfach auf Einzelnen ruhen möchte, sondern dass er auf seiner Familie ruhen möchte. Ich hatte diese Woche einen Moment mit meiner Familie. Mit Ines, Taya, Liv und Joel. Ich kam nach Hause von der Arbeit und dann, wir haben so ein Sofa mit so einem, wie heißt das, Ottomane oder so irgendwie. Ihr wisst, was ich meine, so ein Ding halt. So eine Insel, so, wo man so Platz hat. Und dann saßen wir zu fünft auf diesem Sofateil und haben einfach so miteinander gekuschelt und so. Und es war ein Moment, ich sag's euch, mein Herz ist fast explodiert. Es war so etwas Schönes und ich habe gedacht, hier will ich eigentlich nicht mehr weg. Es war alles da, was ich wollte. Ich habe nichts gebraucht. Und ich habe mir so gedacht, glaubt ihr, dass es unserem Vater im Himmel anders geht? Was denkt ihr, was in seinem Herzen passiert, wenn seine Familie in Liebe zusammenkommt und er einfach so in der Mitte sein kann. Und er einfach so um sich schaut und sagt, bitte, das ist alles, was ich will. Und wie viele Menschen gibt es da draußen noch, die eigentlich Teil dieser Familie sein sollten und für die das Herz Gottes blutet, weil sie noch nicht zu Hause sind. Und deswegen ist es Freude, Freudentränen und Trauer irgendwie in einem, was sich so vermischt. Es ist Harmonie und es ist Liebe und es ist etwas Wunderschönes. Und gleichzeitig ist es immer dieses Ernte, wir haben einen Auftrag und das, da fehlt noch jemand. Und das soll uns doch antreiben. Und Linus hat das vorhin toll gesagt und ich nehme es nochmal auf. Wir brauchen dafür alle Generationen. Als Familie sind wir gerade am Ernten. Opa, Papa, Ruben und ich, wir sind immer wieder zusammen im Wald und machen Holz. Weil wir Männer sind und weil wir Feuer mögen. Und weil unsere Familien warm haben müssen. Ey, und ich liebe das, weil wir als drei Generationen zusammen im Wald sind. Und Ruben und ich, wir sind eher so am Holzspalten und Schubkarren rum und der eine sägt und dann haben Ruben und ich haben so geredet, haben so gedacht, ja, der Opa ist halt 80. Erstmal, wie Hammer ist es, einen Opa zu haben, der mit 80 mit einem im Wald steht? Halleluja. Das ist der Einzige, den ich habe. Pass gut auf ihn auf. Und dann haben wir aber so gesagt, so ganz so viel schaffen kann er jetzt nicht mehr. Ja gut, er sei doch 80. Aber wisst ihr, was er macht? Er ist da. Er betet. Er gibt Ratschläge. Wenn ich am Spalten bin, dann legt er mir sogar immer wieder Klötze drauf, dass ich mich nicht... Er bückt sich. Ich bringe den Schubkarren hoch, schmeiß einfach alles blöd in den Hänger und er sortiert das. Und letztes Mal waren wir zu zweit im Wald und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat Psalme auswendig aufgesagt. Von vorne bis hinten. Und ich war am Holzspalten und habe die ganze Zeit Wort Gottes gehört. Vielleicht bewegen die Alten nicht mehr so viel wie wir Jungen, aber wir brauchen euch. Ich wäre alleine gar nicht in den Wald gegangen, aber mein Opa hat gesagt, ich komme mit. Wisst ihr, wie ich mich gefreut habe? Wir brauchen uns. Ihr Alten, lasst die Jungen das nicht alleine machen. Ich bete, dass ihr eine Josua- und Kaleb-Generation seid, die mit 85 sagt, lasst uns diese Riesen wie Brot fressen, vor denen die Jungen sich in die Hose machen. Ich bete, dass ihr eine Generation wie Elisa seid. Wisst ihr, was mit Elisa passiert ist, nachdem er tot war? Kennt ihr die Story? Er wurde beerdigt, lag im Grab und da waren nur noch Knochen von ihm übrig. Und dann wurde aufgrund von irgendwelchen seltsamen Umständen ein Mann in dieses Grab geschmissen. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Ein toter Mann wurde in dieses Grab geschmissen. Er ist zum Leben auferwacht, weil er in Berührung mit den Knochen von Elisa kam. Der lag im Grab und Gott hat ihn noch gebraucht. Was ist deine Ausrede? Gut. War jetzt exegetisch nicht so sauber, aber ihr wisst, wo ich hin will. Ey, wenn Gott tote Knochen gebrauchen kann. Halleluja. Ey, ihr jungen Leute. David mit 16, 17 steht da vor dem Riesen und der ballert ihn weg mit einem Stein. Wo die Alten sich in die Hose gemacht haben. Wir brauchen euch. Ihr Jugend. Lasst uns für die beten. Diese Generation, Gott wird mit ihnen etwas anstellen. Er wird sie gebrauchen zu seiner Ehre. Und diese junge Generation, sie braucht geistliche Väter und Mütter und geistliche Großeltern, die für sie beten, die auf sie aufpassen, die ihnen Psalme aufsagen, die sie unterstützen und die einfach nur da sind. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten. Und dann gehen wir in eine Zeit der Anbetung, in der du Gott auch Antwort geben kannst. Komm, lass uns gemeinsam unsere Stimmen erheben. Einfach Gott, dem Gott der Generation, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, die Ehre geben. Komm, fang an, ihn anzubeten in deinen eigenen Worten. Danke, Jesus. Danke, geliebter Vater. Danke, Geist Gottes. Wir ehren dich, wir lieben dich. Jesus, du bist unser König und Held.